Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Anfang Juli hatte sich die Ampelregierung unter Hängen und Würgen auf einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr geeinigt. Auch damals hieß es schon, es fehlen noch ein paar Milliarden, aber die finden wir schon noch. Jetzt hat Finanzminister Christian Lindner in einem Interview öffentlich gemacht, dass immer noch Milliarden fehlen und dass der Haushalt, so wie er jetzt entworfen ist, verfassungsrechtliche Risiken enthält. Lindner hat das per Gutachten prüfen lassen. Die SPD ist empört über so viel Offenheit. Und schon ist er wieder da, der Ampelstreit über den Haushalt. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Schriftsteller, Historiker und Publizisten Klaus-Rüdiger May. Guten Tag, Herr May.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, erst hieß es ja, im Bundeshaushalt für 2025 fehlten 30 Milliarden Euro. Dann hat man diese 30 Milliarden auf 17 Milliarden runtergebracht, sag ich mal. Jetzt gibt es angeblich nur noch eine 5 Milliarden Lücke. Also das ist ja alles irgendwie verwirrend. Können Sie uns aufklären?
Ja, ich werde es zumindest versuchen, weil mir fehlt auch die letzte Aufklärung darüber. Nicht, weil ich nicht wüsste, was man so alles in Anschlag bringt, sondern weil immer neue Dinge kommen, immer neue Zahlen auftauchen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so ein Verwirrspiel, in dem man immer wieder neue Zahlen in die Runde wirft. Also bleiben wir mal bei den 17 Milliarden Euro, die es dann nach der Einigung, nach der wackeligen Einigung, wie man jetzt sieht und eigentlich schon damals sehen konnte, passiert. 17 Milliarden sind noch da und diese 17 Milliarden möchte man jetzt auf Null bringen. Und um diese auf Null zu bringen, hat man sich vier tolle Dinge ausgedacht. Erstens, 8 Milliarden will man daher bekommen, dass man ja weiß, dass am Ende des Jahres immer Geld übrig bleibt, weil nicht alle die Gelder abrufen, die gebraucht werden. Und das taxiert man so auf 8 Milliarden. Ob das am Ende in 2025 wieder der Fall sein wird, weiß heute noch niemand, aber es wird schon mal eingebucht. Dann möchte man sowohl bei der Autobahn GmbH als auch bei der Bahn AG keine Zuschüsse geben, weil die würden ja unter die Schuldenbremse fallen, sondern man möchte es als Darlehen verkaufen und Darlehen wären dann Transaktionen und da ja Darlehen zurückzuzahlen sind, fallen sie nicht unter die Schuldenbremse. Über diese Geschichte können wir, wenn Sie mögen, auch noch ein bisschen genauer reden, weil das ist schon sehr verflixt. Und das Letzte, und das ist die verfassungswidrige Angelegenheit, ist, dass man bei der KfW noch 4,9 Milliarden Euro gefunden hat und die möchte man sehr gerne nutzen.
Bei der Vorstellung der Einigung Anfang Juli verkündete man ja ganz stolz, dass man getrickst hat. Bei der Aufstellung dieses Haushalts, die Tricks bekamen noch einen schönen Namen, nämlich Kunstgriffe. Aber mit der Kunst ist es ja wohl nicht allzu weit her, oder?
Nee, ist es auch nicht. Also zu den Kunstgriffen gehörten damals neue Verbuchungsmethoden, die Auflösung der Rücklagen. Ja, und dann hatte man natürlich eine ganz tolle Idee. Ich muss, glaube ich, zwei Dinge zusammenbringen, damit man die Künstlichkeit der Kunstgriffe auch erkennen kann. Man hatte ja einen Haushalt für 2024. Da konnte man 2023 schon wissen, dass es einen Nachtragshaushalt geben wird, den es inzwischen auch gibt. Den begründet man damit, dass er nicht von der Schuldenbremse erfasst wird. Damit, dass man ja eine Konjunkturschätzung gemacht hat und diese Konjunkturschätzung ist nicht eingetreten und deswegen erlaubt die Schuldenbremse, dass man diesen Nachtragshaushalt machen kann und dass man in eine höhere Verschuldung gehen darf. Jetzt für 2025 hat man die glorreiche Idee, dass man nicht nur einen Haushalt verabschiedet, sondern gleichzeitig eine Wirtschaftswachstumsinitiative. Das sieht von außen besonders fleißig aus, dass man noch so etwas gemacht hat, aber es ist die einzige Möglichkeit, diesen Haushalt in dieser Höhe, nämlich in der Höhe von 481 Milliarden Euro zu beschließen, denn jetzt argumentiert man so, wir haben ja prognostiziert für nächstes Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1%, wie man das gemacht hat, weiß ich nicht genau, und unsere Wirtschaftswachstumsinitiative wird nochmal 0,5% Wirtschaftswachstum bringen und diese 1,5% insgesamt bringen dann so viel Geld ein, dass wir diesen Haushalt beschließen können für 2025 und zwar mit einer Neuverschuldung von 44 Milliarden Euro. Und das bedeutet letztendlich, das waren die Kunstgriffe. Man hat es beim Nachtragshaushalt 2024 gesagt, wir haben uns verschätzt und deswegen dürfen wir uns jetzt höher verschulden. Und für 2025 sagt man, ja, wir schätzen jetzt mal und die Schätzung erlaubt uns diese Wachstumsprognose und die erlaubt uns wiederum diese Verschuldung. Das sind die Kunstgriffe.
Das Bundesverfassungsgericht hat der Ampel ja schon mal einen Eintrag ins Klassenbuch gegeben wegen Haushaltstrickserei. Der scheint aber nicht gewirkt zu haben. Wie lange guckt sich das BVG das noch an?
Also vor allen Dingen ist dieses Déjà-vu vorhanden bei der vierten Maßnahme, die ich gesagt habe, also wie man von den 17 Milliarden auf Null kommen will, 4,9 Milliarden bei der KfW. Was sind diese 4,9 Milliarden? Die KfW hatte 2022 Kredite aufgenommen, weil man Geld brauchte, um die explodierenden Energiepreise, besonders die Gaskosten, Sie erinnern sich, zu dämpfen. Nun sind da 4,9 Milliarden übrig geblieben. Und diese 4,9 Milliarden will man nun nicht, wie es eigentlich notwendig wäre und richtig wäre, zur Schuldentilgung einsetzen. Nein, man möchte die übernehmen und in den Haushalt einstellen, sodass dann diese 17 Milliarden auch um diese 4,9 Milliarden reduziert werden. Und das ist im Grunde das gleiche Verfahren, wie das, was damals das Bundesverfassungsgericht beanstandet hat, dass man etwas, was an Krediten übrig geblieben ist, nicht zur Schuldentilgung nutzt, sondern in den neuen Haushalt einstellt. Also das ist das Déjà-vu. Und deswegen hat Herr Lindner auch die berechtigte Sorge, dass dieser Haushalt, wenn man dieses benutzt, dann nicht mehr verfassungskonform wäre.
Insgesamt scheint es ja so zu sein, dass man zwar Einnahmen hat, aber mehr ausgibt. Was sind denn so die größten Kostenposten oder Kostenblöcke, die die Ampel neu eingeführt hat, die es also früher in dieser Form oder in dieser Höhe nicht gab?
Vor allen Dingen der größte Posten sind die Sozialausgaben. Und da ist natürlich ein Wachstumsgenerator für diese Sozialausgaben das Bürgergeld. Und wir haben das ja schon erlebt, dass im Nachtragshaushalt für 2024 4,3 Milliarden Euro noch neu eingestellt werden mussten, weil es am Bürgergeld mangelt, beziehungsweise das Bürgergeld dann doch erfreulich in Anführungsstrichen oft in Anspruch genommen wird. Man muss dazu auch wissen bei diesem Bürgergeld, dass fast 50% dieses Bürgergeld von Nichtdeutschen in Anspruch genommen wird. Oder mit Migrationshintergrund in Anspruch genommen wird. Also nicht Deutsche meinte ich jetzt, Ukrainer, die ja auch sofort das Bürgergeld bekommen. Und das andere ist, die erneuerbaren Energien fressen immer mehr Geld. Das haben wir auch beim Nachtragshaushalt gesehen. Und zwar der größte Kostenblock im Nachtragshaushalt für 2024 sind 11 Milliarden für die erneuerbaren Energien. Und wir haben in diesem Jahr erlebt, dass Mitte des Jahres im Juni die Rückstellungen für die erneuerbaren Energien ausgegeben waren und deswegen mussten nochmal 8,9 Milliarden nachgeschossen werden, damit man in diesem Jahr durchkommt. Im Übrigen, diese Rückstellung für die erneuerbaren Energien, das war das, was Sie früher auf Ihrer Stromrechnung gefunden haben. Das hat Herr Habeck runtergenommen, nicht weil er Sie entlasten wollte, wie er es gesagt hat. Das ist natürlich eine dolle Entlastung, wenn Sie es nicht mehr als Stromkunde bezahlen, dafür als Steuerbürger. Er hat es in die Steuer genommen, in den allgemeinen Haushalt, damit wir nicht mehr mitbekommen, wie die Energiepreissteigerungen getrieben werden durch die erneuerbaren Energien.
Sie haben mal die grüne Energie- und Klimapolitik als Umverteilungsmaschinerie bezeichnet. Können Sie das erklären? Wessen Geld geht da wohin und an wen?
Vor allen Dingen erstmal geht es an den erneuerbaren Energienkomplex. Das bedeutet, dass es diese Einspeisevergütung gibt. Das heißt, dass über 20 Jahre garantiert wird, dass Sie diesen Preis bekommen, wenn Sie erneuerbare Energien einspeisen, egal wie der Marktpreis ist, egal ob diese verbraucht werden oder nicht, ob es ein Überangebot gibt oder nicht zu Spitzenzeiten. Das ist ein ganz großes Problem, weil dadurch verdienen die richtig gut und wir haben richtig zu zahlen. Ich habe es vorhin an dem Beispiel gemacht, dass diese EEG-Umlage von der Stromrechnung weggenommen worden ist und in das allgemeine Steueraufkommen gelegt worden ist. Aber der zweite Punkt sind natürlich diese ganzen Umstellungen, was die Umstellung der Grundwirtschaft oder der Grundstoffindustrie betrifft. Also man will grünen Stahl produzieren, man will grünen Zement produzieren. Das ist alles nicht weltmarktfähig, das ist alles viel zu teuer. Da muss man auch erstmal große Investitionen tätigen. Die sollen mit Milliarden Subventionen auch erfolgen. ThyssenKrupp beispielsweise bekommt für die Umstellung auf grünen Stahl 2,9 Milliarden Euro. Dabei wird es dann auch nicht bleiben, denn der grüne Stahl ist nicht weltmarktfähig vom Preis her. Also denkt man darüber nach, die Differenz zwischen Weltmarkt- und Herstellungskosten durch Steuergelder auszugleichen. Also das sind zum Beispiel Dinge, woran richtig verdient wird. Ich meine, ich finde das ja auch klasse als Manager, wenn mir der Staat das Risiko abnimmt, ich gleichzeitig Subventionen bekomme und gleichzeitig sagen kann, ich arbeite aber hier mit Plus und dadurch auch Boni bekomme, höhere Boni bekomme, ist das natürlich eine glänzende Rechnung. Aber ich kann es noch auf einen anderen Punkt bringen. Wenn ich beispielsweise als Investor, nehmen wir mal so jemanden wie BlackRock oder andere, Wenn ich Kredite gebe an den Staat, an den deutschen Staat beispielsweise, der aus diesen Krediten Subventionen finanziert, die wiederum in Firmen zurückfließen oder in Konzerne zurückfließen, wo ich dran beteiligt bin, wo ich Miteigentümer, weil ich Aktien halte, dann ist das ja auch ein Inhouse-Geschäft. Ich gebe Geld, die anderen verschulden sich, die, die sich verschulden, geben das Geld, was sie geliehen haben, weiter an eine Firma, in der ich auch Mitinhaber bin. Und das ist eine gigantische Umverteilungsindustrie und das bezahlen wir alles mit unseren Energiekosten, aber nicht nur Energiekosten, sondern auch mit unseren Lebenshaltungskosten, weil man muss sich ja auch mal vor Augen führen, alles, was bewegt wird, frisst ja Energie. Ob das jetzt über LKWs, ob das über die Bahn passiert, alles, was den Preis von Benzin erhöht, von Diesel erhöht beispielsweise, all das bezahlen wir und das alles fließt dorthin ab.
Wie ist Ihre Einschätzung? Hat die Ampelkoalition noch eine Chance, sich beim Thema Haushalt zusammenzuraufen und damit auch ihr Fortbestehen zu retten oder platzt sie?
Also wenn Sie neue Namen für Schulden finden, wenn Sie neue Tricks finden, dann werden Sie nicht platzen, dann wird sie weiter bestehen, aber nur um den Preis, dass das, was man eigentlich ein Hütchenspiel nennt, noch eine ehrbare Angelegenheit ist im Vergleich zu dem, was die machen.
Neuer Ampelstreit über den Bundeshaushalt trotz Sommerferien. Darüber sprach ich mit dem Schriftsteller, Historiker und Publizisten Klaus-Rüdiger May. Ganz herzlichen Dank, Herr May.
Ja, bitteschön.